Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück im Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen den 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019-2020 und wir reden über das Topspiel am Samstagabend. Jetzt, da sind wir angelangt. Bayern München empfängt Bayern 04 zu Hause eben. Und Bayern München, ein Team, was so langsam dann doch wieder die Form wiederfindet, was viele, viele Leute dann in Deutschland wahrscheinlich nicht so glücklich machen dürfte wie mein Gast, den es wahrscheinlich sehr glücklich macht. Manuel Behlert von 90 Plus ist da. Hallo Manu.
Servus.
Ja, servus zurück. Und ich arbeite ja viel mit dir zusammen, sei es 90 Plus, sei es in verschiedenen Podcasts. Und es hat das Jahr so ein bisschen geprägt bis jetzt, dass du relativ schlechte Laune hattest, wenn wir über Bayern geredet haben. Jetzt ist Kovac weg, da haben wir schon drüber geredet, was kann jetzt vielleicht alles besser werden. Und es ist tatsächlich sehr, sehr vieles besser geworden. Alleine die letzten beiden Spiele, 10 Tore, kein Gegentor, 0-4 eben gegen Düsseldorf gewonnen und auch 0-6 gestern gegen Rote Stern Belgrad gewonnen. Es läuft sehr gut unter Hansi Flick. Ja, Glückwunsch, Manu.
Ja, danke. Es ist auf jeden Fall so, dass die Dinge, die wir angesprochen haben, schon zuletzt, die positiv aufgefallen sind in den ersten beiden Spielen gegen Piräus und gegen Dortmund, dass die sich nicht nur durchziehen, sondern dass die einfach tatsächlich noch ausgeprägter jetzt vorhanden sind. Also es ist eine klare Struktur im Aufbau jetzt zu sehen, nicht mehr diese berühmt-berüchtigte U-Formation, die man da im Aufbau gesehen hat, wo man einfach kaum Möglichkeiten hatte, man passt einigermaßen kreativ aus der Defensive herauszuspielen, sondern es ist einfach eine deutlich bessere Grundordnung auf dem Platz zu sehen. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen sind geringer und das sind so ganz kleine Nuancen, die zusammengreifen und da passt im Moment ein Rädchen ins andere. Die kürzeren Abstände haben natürlich dann auch zur Folge, dass man deutlich leichter ins Gegenpressing kommt, weil jeder irgendwie mit abgesichert ist. Es ist also eine rundherum Steigerung in den letzten Spielen sichtbar. Also das fängt, wie gesagt, beim Aufbauspiel an, geht über das Erarbeiten und auch Erspielen von Torchancen. Es sind nicht mehr so viele Zufallsprodukte dabei. Auch wenn man sagen muss, dass gegen Belgrad noch die ein oder andere Flanke zu viel geschlagen wurde, bis hin eben zum Verhalten nach Ballverlust, wo man unter Kovac noch sehr konteranfällig war, erobert man jetzt die Bälle eben relativ schnell zurück. Wie man so schön sagt, Angriff ist die beste Verteidigung und Bayern attackiert nach Ballverlust eben extrem früh, extrem konsequent, gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe und ich habe auch das Gefühl, dass die einzelnen Spieler, dass es nicht nur eine gesamtmannschaftliche oder gesamttaktische Verbesserung ist, sondern auch, dass einzelne Spieler einfach ein bisschen sich wohler fühlen, damit dass jetzt eine deutlich bessere Struktur herrscht, was ja einerseits logisch ist, aber andererseits auch trotz allem erfreulich zu sehen und positiv überrascht bin ich definitiv, dass es so schnell so gut funktioniert hat, das ist klar.
So schnell, so gut funktioniert. Lustigerweise im Gegenpressing, in dem Verhalten, wie man dann gegen den Gegner anläuft, viel zum Beispiel von der Spielidee eines Liverpools zu sehen im Moment. Wie erklärst du dir denn, dass noch so ein Trainerwechsel, ein Auto, was nur 100 fahren kann, dann doch auf 200 getreten wird?
Ja, es sind Kleinigkeiten, wie ich es eben schon gesagt habe. Also die taktischen Veränderungen, die neuen Impulse sind einfach wirklich gut und man muss einfach sagen, dass Niko Kovac es nicht geschafft hat, der Mannschaft eben so eine Stabilität zu verleihen, dass sie wirklich alles ausschöpfen kann, was möglich ist. Man muss auch bedenken, es fehlen ja noch ein paar Spieler. Süle hat gestern gefehlt, Hernandez hat gefehlt, also die fehlen ja beide auch noch länger. Man hat auch Alaba nicht gespielt. Das heißt, die Viererkette hinten, ja, bestand jetzt auch nicht unbedingt aus den Spielern, die man da vor Saisonbeginn erwartet hätte. Aber das ist, wie gesagt, es baut alles aufeinander auf. Also nach der Kovac-Entlassung wurde der Mannschaft Mut zugesprochen. Es wurde mental versucht, da positiv Einfluss zu nehmen. Und eben Hansi Flick versucht jetzt nach und nach Kleinigkeiten zu erarbeiten. Bei Kovac hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er die Dinge, die schlecht liefen, in einem Spiel aufarbeiten wollte und Fehler abgestellt hat, ohne irgendwie dabei eine eigene Identität zu kreieren. Dann wurden einfach neue Fehler gemacht. Das war so ein Kreislauf, der insgesamt dann sehr unglücklich war. Und dem arbeitet Flick jetzt entgegen, indem er der Mannschaft eben wieder eine klare Identität verleiht und eben anhand dieser Identität dann versucht, die Fehler eben zu vermeiden, die vorher gemacht wurden. Und das klappt bisher gut, wenn man auch dazu sagen muss, ein ganz großer Brocken war immer noch nicht dabei und Dortmund kann man im Moment ja nicht als großen Brocken zählen.
Gut, danke dir für deine Einschätzung zu diesem Thema und zu Dortmund. Das ist ein netter kleiner Seitenhieb, den ich jetzt einfach mal so hinnehme. Wir müssen natürlich aber auch über den Gegner sprechen, der jetzt kommt und ob das vielleicht der dann erste große Brocken ist. Leverkusen auf Rang 9 mit 19 Punkten, damit 5 Punkte hinter Bayern. Die stehen ja mittlerweile auf Platz 3, 24 Punkte, nur ein Punkt hinter dem Spitzenreiter noch. Und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass es deutlich bergauf geht, seit Flick Trainer ist. Peter Bosch und Bayer Leverkusen, hat man das Gefühl, befinden sich so ein bisschen in einer Identitätskrise. Wenn man an Peter Bosch gedacht hat, hat man lange an berauschenden Offensivfußball und das beste Ergebnis ist eins, wo man eins mehr schießt, als man kassiert hat, gedacht. Das fehlt Bayer im Moment so ein bisschen. Man hat jetzt zum Beispiel gestern Abend 2-0 in Moskau gewonnen, das aber auch wieder durch durch ein Eigentor, das zieht sich ja durch die ganze Champions-League-Kampagne. Generell spielt Leverkusen im Moment oft ja an diesem offensiven Spektakel vorbei, kriegt es aber dann wenigstens hin, keine Gegentore zu kassieren. Wie siehst du Leverkusen im Moment? Was strahlt dieses Team oder wofür steht dieses Team zu diesem Zeitpunkt der Saison?
Ja, ich finde es schwierig, Leverkusen im Moment einigermaßen seriös einzuschätzen. Also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen ein bisschen von diesem Stil entfernt hat, von diesem typischen. Aber insgesamt sind die Ergebnisse ja wirklich nicht schlecht. Also sie haben Atletico geschlagen, sie haben Moskau geschlagen, sie haben Wolfsburg geschlagen, sie haben gegen wirklich unangenehmes Freiburg unentschieden gespielt. Also die Gesamtwahrnehmung leidet vielleicht noch ein bisschen darunter, dass Leverkusen eben vorher eine Phase hatte, die wirklich schlecht lief, wo man gegen Juve verloren hat, wo man gegen Frankfurt richtig auf die Mütze bekommen hat, wo man mit Ach und Krach Paderborn im Pokal schlagen konnte, wo man auch einmal gegen Atletico verloren hat und gegen Gladbach verloren hat. Also das war so eine Phase, in der dieses ganze Bosch-System hinterfragt wurde. Es ist einfach ein bisschen stabiler in den letzten Wochen. Wie du schon sagst, die Abwehr wirkt auf mich ein bisschen wacher. Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass nicht mehr so unfassbar radikal gegen den Ball gearbeitet wird. Das war am Anfang der Saison noch häufiger sichtbar. Das kennst du sicherlich auch noch von Bosch aus Dortmund. Das ist, wenn es funktioniert und wenn alle mitziehen, sicherlich eine gute Lösung. Aber das ist eigentlich, finde ich, keine Taktik, die man permanent so spielen kann, weil es A, eine unfassbar hohe Konzentration erfordert in der Absicherung und B, eben, wenn du defensiv sowieso in den letzten Jahren immer mal wieder kleinere Wackler drin hattest, dann einfach schwer umsetzbar ist. Ich finde, Leverkusen im Moment ist ganz solide. Ne? Also sie haben die Mittel definitiv, um auch eine Mannschaft wie Bayern weh zu tun. Haben eine ganz gute Mischung in der Offensive aus Kreativität und Geschwindigkeit. Haben mit Volland einen Stürmer, den ich immer noch sehr schätze, finde, der bewegt sich wirklich im Neunerraum wirklich sehr gut, ist sehr geschickt, weiß ganz genau, welche Lücken er besetzen muss, um eine gegnerische Abwehr vor Probleme zu stellen. Ein sehr kombinationsstarker Stürmer und wenn es Leverkusen schafft, Amiri und Demir bei so ein bisschen besser ins Spiel zu bekommen, als das in den letzten Wochen der Fall war, weil ich finde, beide haben jetzt noch nicht so den überragenden Einfluss auf das Spiel von Leverkusen und man da vielleicht die ein oder andere Lücke bei Bayern finden kann. Die sind im Moment rar, diese Lücken, aber 100% gefestigt kann Bayern natürlich noch nicht sein, nach 4 Spielen unter Flick. Entsprechend denke ich, dass Leverkusen ein harter Gegner wird, der auf jeden Fall auch die Defensive häufiger auf die Probe stellen wird, als es jetzt bei Belgrad oder auch bei Düsseldorf der Fall war. Ich glaube aber dennoch, dass Leverkusen für Bayern im Moment natürlich schlagbar sein muss und dass Leverkusen auch deutlich schlagbar sein muss. Aber definitiv sollte man da am Wochenende die beste Bayern-Mannschaft sehen, die im Moment zur Verfügung steht. Und ich denke, man muss auch sehr, sehr nah an die Leistungsgrenze gehen, um Leverkusen souverän zu schlagen.
Die beste Mannschaft, aber trotzdem die letzte Frage, bevor wir tippen. Meinst du nicht, es wäre tatsächlich irgendwie im Sinne eines sportlichen Wettbewerbs fairer, wenn man Lewandowski jetzt mal auf die Tribüne setzt?
Naja, jein. Also wir haben ja noch Serge Gnabry, der jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen auch das ein oder andere Tor geschossen hat. Glaube, der würde in den meisten Spielen auch noch reichen, wenn es in der Offensive relativ fluide zugeht. Ja, aber über Lewandowski brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Der hat ja selbst in den schlimmsten Krisenzeiten dieser Saison, wo überhaupt nichts lief, selbst bei dem Spiel in Frankfurt, wo die Mannschaft sich komplett verweigert hat, hat er ja noch ein Tor geschossen, das unmenschlich gut erzielt war. Also das ist, den muss man im Moment irgendwie nur nur irgendwie ins Spiel bringen und irgendwie am 16er an den Ball kommen lassen und das Tor fällt.
Ja, es ist Mensch gegen Maschine. Also,
ja, so ein bisschen. Es ist unerklärlich im Moment.
Es ist wirklich, das muss man nochmal herausstellen, dass auf jeden Fall der beste Mittelstürmer der Welt im Moment in der Bundesliga spielt. Und der spielt bei Bayern. Und der hat wahrscheinlich auch Einfluss auf deinen Tipp jetzt. Was glaubst du denn, wird am Ende auf dem Scoreboard stehen?
Also es ist wirklich schwer, die Gegentorstatistik einzuschätzen, weil ich Leverkusen jederzeit ein Tor zutraue. Wenn sie es schaffen, die Hektik in der Offensive, die für mich Karim Bellarabi personifiziert, also wenn der mal Platz bekommt und dann losdribbelt, sieht es für mich immer aus wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Aber wenn sie das einigermaßen in den Griff bekommen, traue ich ihnen durchaus ein Tor zu. Insgesamt gehe ich aber von einem klaren Bayern-Sieg aus, zumal ja auch noch Leverkusen generell häufig in der Allianz Arena ein sehr angenehmer Gegner ist, weil sie eben schon traditionell oft versucht haben mitzuspielen und eben dann häufig auf die Mütze bekommen haben. Ich rechne mal mit einem 3-0 oder 3-1. Wäre natürlich schön, wenn die Gegentorlos-Statistik unter Flick weitergehen würde, also sage ich mal 3-0.
Ja, ich tippe 5-1 für Bayern.
Ja, auch gut, nehme ich auch.
Nimmst du auch, sehr schön. Dann nimmst du hoffentlich auch meinen Dank an, dass du heute dabei warst bei uns. Danke, Manu.
Ja, gerne.
Wir hören uns gleich nochmal wieder und zwar mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Da ist Michael Schröder vom Füchsle Talk unser Gast, genauso wie Olaf Nordwig vom Vollraute Podcast. Lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Tut das sehr gerne. Wir hören uns gleich wieder. Von Manu haben wir uns jetzt schon verabschiedet und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Partie.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.